Das schlägt nicht so
da. Genau. Und also das Neuere hat, glaube ich, eine bessere Qualität, deswegen wollten wir das auch hier sozusagen mal testen, das alte gegen das neue iPhone. Und weil ich jetzt unterwegs bin, dann kann er das alte mitnehmen und schon mal daran arbeiten. Und ich habe es dann sicherheitshalber auch nochmal. Also wenn ihr das recht ist, doppelte Aufnahme.
Sind wir auf Sendung, ja?
Nee, noch nicht. Ich habe noch
nicht. Ja. Pause drücken, ja.
Wieder gehen.
Achso. Ja, dass du dann das Pfeil von Anfang an hast, dass du nicht da rumschlägst.
Ja, das ist egal.
Egal, okay. Hallo Jens.
Hallo Andreas.
Wir sind hier in den Redaktionsräumen von Info 3, einer der Zeitschriften der Anthroposophischen Gesellschaft.
Nicht der Gesellschaft, bewahre, sondern der anthroposophischen Szene, sagen wir mal. Wir sind nämlich ziemlich stolz darauf, dass wir nicht irgendwie von einer Gesellschaft oder einem Verband abhängig sind, sondern ganz unabhängig und uns rein wirtschaftlich und von unseren Leserinnen und Lesern her finanzieren.
Ah, gut. Ja, mit uns ist auch Immo Lünzer, der ehemalige Herausgeber der Ökologie und Landbau. Und wir wollen Jens ein paar Fragen stellen zur aktuellen Szene der Anthroposophen und zu Verbindungen journalistischen Bereichen, in den Themenbereichen, die er in seiner Zeitschrift anschneidet. Die Anthroposophische Gesellschaft ist dieses Jahr 150 Jahre, also mit der Geburt Rudolf Steiners, 150 Jahre alt geworden.
Rudolf Steiner ist 150 Jahre alt.
Genau.
Die Anthroposophische Gesellschaft gibt es noch nicht so lange.
Und dazu finden auch viele Veranstaltungen statt. Du bist auch schon zweimal interviewt worden. Und meine Frage ist, inwieweit Rudolf Steiner heute aktuell ist. Wie kann man auch das in Verbindung mit der journalistischen Arbeit vorstellen, das bekannt machen?
Ja. Also zu der Aktualität vielleicht zweierlei. Einmal sehen wir ja im Moment, dass mit diesem Datum 150 Jahre eine ganz starke öffentliche Resonanz verbunden ist. Da sind, glaube ich, die Anthroposophen, sind wir alle sehr überrascht davon, weil gut, was ist jetzt an diesen 150 Jahren eigentlich so besonders? Das war vor 2 Jahren, die Situation der Anthroposophie in der Gesellschaft war vor 2 Jahren eigentlich keine andere als heute wesentlich. Aber irgendwie ist das ein magisches Datum, was so die Öffentlichkeit auf dieses Feld zieht. Und man kann ja vielleicht sagen, dass diese 150 Jahre, dieses doch gewaltige Datum, irgendwie auch einen historischen Abstand markiert, der es für viele, die jetzt im öffentlichen Kulturleben stehen und sich mit solchen Dingen eigentlich befassen könnten, heute ein bisschen leichter macht, diesen Schritt auf Rudolf Steiner, auf dieses Werk zuzumachen, weil das einfach heute ein historisch abgeschlossen daliegendes Werk ist. Das ist so die eine Perspektive, so erkläre ich mir dieses Interesse, was im Moment da ist. Dieses Interesse bezieht sich auch vor allem oder ganz überwiegend auf die lebensreformerischen Impulse, die von Steiner ausgehen, Waldorfschulen, anthroposophische Medizin, biodynamischer Landbau und viele andere Dinge, auch Ethikbanken und solche Dinge. Und aus Sicht jetzt von praktizierenden Anthroposophen ist natürlich Steiner vor allem als ein spiritueller Impulsgeber interessant. Und da würde ich gerne einen Satz oder da würde ich gerne was zu sagen, weil da steckt eigentlich für mich noch so die verborgene Relevanz, die auch in diesen 150-Jahr-Feiern öffentlich noch so ein bisschen eher untergeht oder mehr so untergründig mitschwingt. Und wenn man da sieht, wir leben ja heute so in einer Zeit, wo man an allen Enden eigentlich an die Grenzen des bisherigen gewohnten Denkens kommt. Also wir sprechen ja auch so von einer Krise des Bewusstseins. Das alte Denken kann die Probleme, die es hervorgebracht hat, nicht lösen. Und da ist jetzt interessant, dass Steiner selber die Anthroposophie mal als einen Weg charakterisiert hat, der das Geistige im Menschen zum Geistigen im Weltall führen möchte. Und in dieser Definition ist ja so eine Geste einer ganz starken Weitung drin. Also aus dem, was in mir lebt, zum Ganzen der Welt etwas führen. Und da liegt für mich diese Geste drin, dass die allermeisten Probleme, die wir heute haben, sowohl also in der Zivilisation, gesellschaftlich, die wir da haben, wo altes Denken an Grenzen stößt, aber auch die wir so biografisch persönlich haben, wo wir mit uns selber eigentlich nicht mehr richtig klarkommen, dass das mit dieser, mal ganz verkürzt gesagt, so mit so einer Ego-Verhaftung eigentlich zu tun hat, mit einer zu starken Selbstbezüglichkeit, so ein Haften an sich selbst. Und jetzt diese Geste, dass das Geistige im Menschen zum Geistigen im Weltall führen, da ist so eine ganz starke Öffnung drin, sowas, was eigentlich bis ins Kosmische reicht. Und da, finde ich, liegt die Relevanz von Steiner, dass er das hier für den europäischen Kulturraum schon sehr, sehr früh als eine Notwendigkeit in den Raum gestellt hat, dieses Wiederaufmachen des begrenzten Egos zu einem Ganzen hin, zu einem bis hin in kosmische Dimensionen. Und dass er dafür auch Praktiken, Wege gegeben hat, Hinweise gegeben hat, die mit Meditation zu tun haben, die zu tun haben mit einer achtsamen Lebensführung, damit ein bewusstes Leben zu führen, ein rhythmisches Leben zu führen und auf die Phänomene der Mitwelt, der Umwelt aufmerksamer zu sein, als man das gemeinhin tut.
Ja, du sagst, diese neue Aufgabe liegt darin, auch die Spiritualität anzusprechen und bekannter zu machen. Meine Beobachtung ist, dass in spirituellen Kreisen die Anthroposophie erstaunlich wenig bekannt ist und auch integriert ist. Wie erklärst du dir das?
Ja, ich erkläre mir das eigentlich dadurch, dass die Anthroposophen viel stärker auf die äußere praktische Wirksamkeit der Anregungen Steiners gesetzt haben. Also in der Pädagogik zum Beispiel. Es gibt ja auch sehr viele therapeutische, heilpädagogische, sozialtherapeutische Einrichtungen, wo man eigentlich von außen mehr sieht, dass man da pfleglich, achtsam mit Menschen umgeht, aber weniger dahin guckt, auf welchen Grundlagen das eigentlich beruht. Und auch, ich glaube, die Menschen selber, die praktizierenden Anthroposophen, haben mehr auf die Techniken ihrer einzelnen Arbeitsfelder geguckt, und vielleicht auch ja, dieses Spirituelle mehr für sich gepflegt und weniger darüber geredet. Und ich denke, heute leben wir in einer Zeit, wo es gut angetan ist, auch über diese Dinge zu sprechen und sich auszutauschen. Das also mehr zu tun, als das früher der Fall war. Früher hat man vielleicht mehr so gesagt, wir setzen das voraus, dass jeder das macht, bestimmte Übungen, bestimmte Achtsamkeitspraktiken, dass er das für sich hat, aber wir reden da nicht groß drüber unter Anthroposophen, sondern wir machen das und dann steht unsere Tätigkeit so im Vordergrund, ja, also das, was wir praktisch tun. Und ich glaube, das ist heute dran, dass man da auch anders mit umgeht.
Ja. Ja, Rudolf Steiner wurde ja zu seiner Zeit als sehr revolutionär betrachtet. Er hat auch in diesem Landbau als Beispiel neue Methoden eingeführt. Aber im Großen und Ganzen ist er ja aus einer Historie, die der Theosophie und auch der Philosophie des Monismus. Inwieweit ist es so, dass er vielleicht auch alter Wein in neuen Schläuchen gefüllt wurde und auch nur was fortgeführt wurde, als das schon eine Tradition hatte?
Ja, das sind jetzt ganz viele Fragen in einer eigentlich, die man so Stück für Stück aufdröseln müsste. Vielleicht mit dem letzten angefangen, alter Wein in neue Schläuche. Da würde ich jetzt mal ganz pragmatisch darauf verweisen, dass man einfach mal schaut, was aus den Strömungen, die Steiner berührt hat und wo man sagen könnte, okay, da hat er was adaptiert oder so, was ist aus denen geworden? Also beispielsweise die Theosophie ist heute weit unbekannter in Europa als die Anthroposophie und sie hat an praktischen Dingen, soweit mir bekannt ist, kaum etwas hervorgebracht. Also zumindest ist der Ansatz Steiners unendlich viel fruchtbarer und praktikabler gewesen Und das ist bei den, das ist irgendwie schwer erklärbar, wenn man sagt, er hat da nur was übernommen oder so. Dann müsste ja aus dem Übernommenen parallel müssten da auch Dinge entstanden sein, was so nicht der Fall ist. Die Frage jetzt, ob und welche Bedeutung dieser Bezug zur Theosophie bei Rudolf Steiner hat, die ist ganz schwer zu beantworten. Das kriegen wir wahrscheinlich hier in so einem Rahmen auch gar nicht hin. Da gibt es auch sehr verschiedene Arten, das anzuschauen. Und wenn du jetzt jemand anderen fragen würdest als mich, der würde vielleicht auch was anderes sagen. Ich persönlich habe aber eine Meinung dazu und habe mir ein Bild gemacht dazu. Und ich sehe eigentlich, es gibt zum Beispiel zwei Bücher von Steiner. Das eine ist vor dieser theosophischen Phase geschrieben, das ist die Philosophie der Freiheit. Und eines ist geschrieben, als Steiner schon mit einem Fuß in dieser theosophischen Szene auch mit drin stand. Das ist ein Buch über die deutsche Mystik. Und es ist ganz spannend, diese beiden Bücher mal zusammenzusehen. Und da habe ich den Eindruck, in dem Buch über die Mystik sagt er eigentlich genau das Gleiche vom Inhalt her, was er in dieser Philosophie der Freiheit mit philosophischen Mitteln sagen wollte. Nämlich da geht es um die Selbstbefreiung des Menschen, gerade dieses Übersteigen des Ego und das Aufgehobensein des Menschen in einer höheren Sphäre von Bewusstheit. Und dasselbe sagt er in dem Buch über die Mystik auch. Und da steht auch dieser Befreiungsaspekt im Vordergrund, sodass meine persönliche Meinung ist, Steiner hat eigentlich für diese, ich sage abgekürzt, diese Befreiungsbotschaft oder diese Befreiungsmission, die er hatte, hat er in dieser philosophischen Phase einfach kaum oder bis zum Nichts hingehende Resonanz gefunden. Da hat man es eigentlich gar nicht verstanden, was er wollte. Und er hat dann ja verschiedene Dinge probiert, wo er einen Resonanzraum für seine Ideen findet. Er hat auch in der Arbeiterbewegung versucht, Fuß zu fassen, in der damaligen Künstleravantgarde auch. In Berlin hat er sich viel engagiert. Und dann kam eben diese Gruppierung der Theosophen, damals ein ganz kleines Klüppchen eigentlich, sehr, sehr exotisch, wenn man sich das so in Berlin vorstellt, was das für Menschen gewesen sein müssten. Aber die haben gerade für diesen spirituellen Befreiungsansatz, der Steiner auch vor Augen stand, einen Sinn gehabt. Und die wollten sich da vor allem auch, die waren bereit, sich dafür irgendwie einzusetzen. Und das hat Steiner, denke ich, diesen Anlass gegeben, in diese, ja, sicherlich auch sehr exotische Welt seinen Impuls reinzugeben. Und ich glaube, er hat das sehr, sehr umgeformt und umgeschmolzen, was da am Anfang auch sehr stark orientalisch geprägt, asiatisch geprägt da gewesen ist und hat dem doch einen sehr eigenen europäischen Duktus gegeben.
Ja, er war ja eben auch, wie du das sagst, ein politischer Mensch, indem er sich an die Arbeiterschaft gewandt hat, das Stichwort soziale Dreigliederung, mit diesem Stichwort Brüderlichkeit in der Wirtschaft zum Beispiel. Ja. Und die heutige Anthroposophie hat ein bisschen Distanz zur Politik. Wie erklärst du dir diese Entwicklung?
Also, ich würde Folgendes sagen. Eine Distanz ist vielleicht zu viel gesagt. Man muss ja auch sehen, wo haben Menschen ihre Fähigkeiten? Wo können sie was beitragen? Und wenn jetzt jemand, nicht jedem liegt, es überhaupt sich zu so gesellschaftlichen Fragen zu äußern, da braucht man auch eine gewisse Erfahrung dazu, sonst wird sowas ganz leicht zu einer neuen Ideologie. Und wenn ich mal so schaue, Anthroposophen, oder nee, umgekehrt noch, bei Steiner selber zum Beispiel, kam das Ganze ja auch in einer bestimmten Zeit auf. Also Steiner hat jetzt nicht gesagt, hier wir Theosophen oder Anthroposophen müssen unbedingt auch was zu politischen Fragen sagen, sondern es gab eine bestimmte Situation, und das war der Zusammenbruch in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, wo Steiner sich aufgerufen fühlte, auch einen Beitrag zu geben. Und da hat er eigentlich diese Dreigliederung des sozialen Organismus als Antwort auf diesen Niedergang, der ja dem Ersten Weltkrieg schon vorausging, entwickelt. Und so würde ich sagen, ist es bei Anthroposophen auch immer wieder gewesen, dass sie in bestimmten Situationen sich herausgefordert fühlten, auch Beiträge zu geben. Ich nenne da jetzt eine Figur, war Joseph Beuys, der sich ja ganz stark für diese Idee des sozialen Organismus stark gemacht hat. Und zwar so in der Zeit des Kalten Krieges war das ja. Und da hat Beuys über die Kunst einen Weg gefunden, ganz stark aus diesen Polarisierungen Ost-West, ja, Sozialismus, Kapitalismus rauszuführen. In einer bestimmten Situation und auch ein Mensch, der ungeheuer inspiriert war und auch eine eigene Form gefunden hat. Aber Beuys würde ich in dem Sinne als doch einen sehr politischen Anthroposophen bezeichnen. Ein anderes Beispiel, gar nicht mehr so bekannt, ist der Anthroposoph Rolf Henrich gewesen, der in dieser Wendezeit oder der Vorwendezeit von 1989, als also die DDR den Bach runterging, ein ganz wichtiges Buch geschrieben hat, Der vormundschaftliche Staat, und da auch auf die Ideen des sozialen Organismus hingewiesen hat und sicherlich auch einen bedeutenden Anstoß gegeben hat zur Gründung des neuen Forums damals und aus einem solchen Hintergrund da auch einen Beitrag gegeben hat. Und wenn man heute guckt, heute geht es nicht so sehr um, also was machen da Anthroposophen? Anthroposophen sind aber heute auch gesellschaftlich, politisch sehr aktiv, zum Beispiel sind das viele Menschen, die sich mit dieser Grundeinkommensidee identifizieren und da versuchen, was voranzubringen oder auch im Bereich der direkten Demokratie. Der Kollege Gerald Häfner ist da sehr aktiv. Und ich würde sogar sagen, bis dahin, wo Menschen hingegangen sind und gesagt haben, wie der Ernst Barkow, wir brauchen einen anderen Umgang mit Geld. Das ist ja auch eine eminent politische Sache. Wie kommen Menschen, die Initiativen haben und kein Geld haben, wie kommen die an Geld, wenn sie von den Banken keines kriegen? Ja, und heute haben wir zwei große Ethikbanken, die von Anthroposophen gegründet wurden. Also ich finde schon, das sind auch eigentlich eminent politische Aktivitäten, wo aber immer einzelne Menschen auch mit bestimmten Fähigkeiten hinterstanden und nicht so sehr, sagen wir mal, kein Parteiengebilde, wo jetzt irgendeine feststehende Botschaft vermittelt werden soll.
Ja, du sprichst es gerade an. Die Anthroposophen sind auch wirtschaftlich erfolgreich zurzeit. Die Software AG ist ein Unternehmen, das hat einen Milliardenumsatz.
Ja, aber das ist natürlich kein anthroposophisches Unternehmen, die Software.
Ja, der Stifter ist Anthroposoph.
Der ist dann rausgegangen und hat seine Anteile in eine Stiftung verwandelt. Aber die Software AG ist ein konventionelles Unternehmen.
Gut. Ja, Drogeriemarkt oder Alnatura.
Ja, das ist ja die Alanus Hochschule.
Genau, die Stiftung, ne? Die Stiftung. Aber die ist unabhängig von der Software AG.
Okay. Ja, die Produkte Demeter oder Veleda, die den meisten Menschen bekannt sind. Aber eigentlich sind sie nur für eine gewisse Oberschicht erhältlich in der Preisklasse. Inwieweit ist das dann eine Idee für alle?
Ich glaube, das ist nicht so sehr ein Problem der Einkommen, sondern mehr der Information und auch der Bildung, der Zugänglichkeit über Bildung. Gut, wir nehmen jetzt mal bestimmte hochpreisige Kosmetika vielleicht aus, aber ich denke zum Beispiel, es ist für Menschen, es kostet ja nicht mehr ein Bankkonto bei einer nachhaltig orientierten Bank, die von Anthroposophen gegründet wurde, Triodos oder GLS zu haben. Es ist nur die Frage, weiß ich überhaupt davon? Interessiere ich mich dafür? Oder hatte ich schon die Möglichkeit, mich über solche Angebote überhaupt zu informieren? Das ist keine Geldfrage. Und auch im Bereich von gesunden Lebensmitteln, wenn ich mal drauf sehe, was zum Beispiel der Götz Rehn mit Alnatura da gemacht hat. Die Alnatura-Supermärkte bieten ja ein komplettes Supermarktprogramm an biologischen Lebensmitteln. Und wenn man genau hinguckt, oder man muss nicht genau hinguckt, wenn man guckt, die sind nicht wesentlich teurer mehr als ein Rewe oder als ein konventioneller Supermarkt.
Ja, aber mit
in der Grundversorgung ist das so.
Die Alnatura-Produkte sind per se nicht anthroposophisch.
Nee, aber
anthroposophisch sind die Demeter-Produkte. Und die sind schon eine ganze Ecke teurer, dass es der Herr Rehn sie kaum in seinem Angebot hat.
Ja.
Was verstehst du das?
Ja gut, auf die Demeter-Produkte, das wäre nochmal ein eigenes Thema. Aber man kann nicht sagen, dass die unternehmerische Tätigkeit von Anthroposophen eigentlich nur auf eine Elite oder so zugeschnitten ist. Ne?
Das ist die Frage. Ja. Also ich denke, es gibt unterschiedliche Ansätze. Ich denke, gut, Drogeriemarkt versucht ja auch natürlich breites Publikum zu erreichen. Aber einige Produkte sind eben doch deutlich teurer. Mm. Also du hattest
Dr. Hauschka ist natürlich teuer, aber wenn man sieht, was so in solchen Marken Parfümerien verkauft wird, ist dann Dr. Hauschka eher wieder im mittleren Preissegment. Da gibt es wesentlich teurere Sachen. Und der Name Weleda ist ja schon gefallen. Weleda, würde ich schon sagen, ist heute auch für bürgerliche Einkommen gut erschwinglich. Das ist also nichts Hochpreisiges in dem Sinne mehr. Demeter ist ein extra Fall. Demeter muss man natürlich sehen, bei den Demeter-Produkten ist auch nochmal gegenüber den biologischen Produkten ein erhöhter Arbeitsaufwand. Das ist also nochmal sehr viel aufwendiger alles. Die Prozesse sind sehr viel achtsamer, sind noch viel, da ist noch viel mehr Bewusstsein im Spiel, was Zeit kostet, was Aufmerksamkeit kostet und was letzten Endes auch Geld kostet. Und da spielt ja wie so ein Vergrößerungsglas das Phänomen auch eine Rolle, dass die Lebensmittelpreise in Deutschland überhaupt zu niedrig sind. Also dass wir für Lebensmittel nicht bereit sind, richtige Preise zu zahlen. Und das merkt man dann an den Demeter-Preisen, die einfach nicht günstiger zu machen sind, würde ich mal als Laie behaupten. Was dann da richtig durchschlägt, ne? Wo man dann nicht versteht, warum Brot 6 Euro kostet oder so.
Dabei gibt es ja auch viele Hofgemeinschaften, in der auch Behinderte integriert sind, ja. Da werden auch staatliche Mittel in Anspruch genommen. Und in diesen Gemeinschaften ist ja schon ein kostengünstigeres Zusammenleben, Wohnen möglich. Also ich will auch nochmal auf diese spirituelle Praxis zurückkommen. Du hast am Anfang gesagt, dass das nicht mehr stur befolgt wird und moderne Lebensweise dann auch die Anthroposophie attraktiver macht für Menschen, also das Verstehen dieser geistigen Zusammenhänge, auf die er da auch ankommt. Aber inwieweit steht das dann in Widerspruch, dass diese Praxis nicht mehr befolgt wird und damit auch die Produkte nicht mehr in diesem Original...
Jetzt muss ich fragen, welche Praxis wird nicht mehr befolgt?
Ja, das ist die Frage, wie weit diese Praktiken, also die anthroposophischen Praktiken, welche sind das? Wie hat man sich das vorzustellen? Wie lebt was unterscheidet einen anthroposophischen Menschen von einem...
Ja, man könnte sagen, vielleicht die anthroposophischen spirituellen Ansätze, ja. Okay. Also läuft einer sprach ja zum Beispiel davon, wie der Landwirt meditieren könnte. Und
das kenne ich jetzt auch nicht.
Ja gut, aber eben wie weit jetzt das Spirituelle innerhalb der Tochterbewegungen lebt, das denke ich, ist die Frage, die Andreas meint. Und die Frage, die ja heute auch, denke ich, nochmal neu vielleicht gestellt werden sollte, nach dem jetzt in diesem 150-jährigen Jubiläumsjahr, sagen wir mal so, nicht... Rudolf Steiners Spiritualität, wo lebt die heute? Wo sind Angebote zum Meditieren? Wo sind auch Wege eben zu einer, ich sag mal, Schicksalserkenntnis? Du hast das ja angesprochen, damit der Mensch frei handelt, muss er eigentlich sein Schicksal erkennen, das heißt eben auch sein Karma erkennen und bearbeiten. Ja. Wo sind da eigentlich Angebote in der anthroposophischen Szene?
Ich weiß jetzt nicht, ob man das so oft auf den Punkt bringen kann, dass der Mensch, um frei zu sein, sein Schicksal kennen muss. Würde ich zum Beispiel so nicht sagen. Weil da kann es ganz oft sein, dass man so Ursache-Wirkungssachen dann konstruiert. Erst muss ich das haben, dann kann ich erst frei sein. Glaube ich zum Beispiel nicht. Ich denke, es kommt darauf an, sozusagen in Situationen möglichst frei und unbeschwert von Konditionen, von Dingen, die mich so aus der Vergangenheit bestimmen, zu reagieren oder zu agieren noch besser. Ne? Also das kann man sicherlich auch nochmal ein bisschen anders sehen. Die Frage, also das waren jetzt ganz viele Fragen. Wir müssen vielleicht auf ein Feld konzentrieren. Und um den Bogen vielleicht zu den Fragen von vorhin zu schließen oder anzuknüpfen, ist ja mehr die Frage, wo kann man auf solche Angebote ganz allgemein der anthroposophischen Spiritualität, wo kann man überhaupt darauf stoßen? Ne? So. Und da würde ich natürlich sagen, aus meinem Überblick, den wir vielleicht auch hier haben durch die Zeitschrift und so, das ist schon eine sehr verschlossene Welt oder eine sehr schwer auffindbare Welt. Also zum Beispiel in der anthroposophischen Gesellschaft, die es ja gibt, die nicht identisch ist mit der Anthroposophie. Die Anthroposophie ist eine Bewegung, die auch über die organisierte Gesellschaft hinausgeht. Aber die Angebote der anthroposophischen Gesellschaft findet man eigentlich in der Öffentlichkeit so gut wie gar nicht, muss man sagen. Das findet weitgehend noch so hinter verschlossenen Türen statt, in sehr zum Teil auch verkrusteten Strukturen. Und die Angebote, die es so mehr frei flottierend gibt, die sind auch oftmals gar nicht so leicht zu finden. Also da muss man bestimmte Szene, zum Beispiel unser Magazin, da gibt es schon eine ganze Reihe an Angeboten, die man da findet. Aber das sind mehr so individualistische Dinge. Es ist zum Beispiel gar nicht so, wie es vielleicht das von manchen, so im Bereich Zen zum Beispiel, ja, da gibt es bestimmte Organisationen oder Buddhismus und dann gibt es Einführungskurse und dann gibt es fortgeschrittene Kurse und dann gibt es da gibt es so richtige, ich komme nicht auf das Wort, nicht Sessions, also, weißt du, was ich meine?
Praktische Seminare oder?
Genau, so, mal so ein intensiv Retreats.
Retreats.
Dann gibt's richtig, es gibt aber keine anthroposophischen Retreats. Ja, so. Und es gibt auch wenige Menschen, die sich hinstellen und sagen, ich zeige euch mal, wie das geht. Oder ich bin da schon ein bisschen weiter als andere und ich übernehme hier mal so ein bisschen so eine Lehrerinnen- oder Lehrerfunktion. Das gibt es ganz wenig. Da muss man auch sagen, da sind die Anthroposophen erst dabei, so ein bisschen so eine Kultur des Umgangs damit, auch des öffentlichkeitsfähigen Umgangs damit zu entwickeln. Das war, wie ich es vorhin schon mal andeutete, bisher viel mehr so privat, als Privatsache angesehen. Ne? Nicht etwas, was man wirklich in die Öffentlichkeit reinstellt oder auch mit anderen gemeinsam macht, sondern jeder macht das so mehr im stillen Kämmerlein, das setzt man so voraus und redet aber nicht so viel drüber. Und da eine Kultur des Umgangs damit, die entwickelt sich nach meinem Gefühl so gerade erst. So in den letzten 10 Jahren vielleicht so, ja. Da gibt es zum Beispiel jetzt auch was ganz relativ Neues. Es gibt auch am Goetheanum in Dornach gibt es öffentliche Angebote, Einführungen in Meditation, wo man sich auch darüber austauscht, was man da macht, was man da erfährt. Das ist also eine ganz junge Entwicklung noch.
Ja, du persönlich beschäftigst dich auch mit Ken Wilber.
Mhm.
Und ja, dieses integrale Denken, die Nähe zur transpersonalen Psychologie und du gebrauchst Wörter wie Retreat, die wahrscheinlich in der anthroposophischen Bewegung neu sind. Inwieweit ist da die Verbindung für dich?
Jetzt speziell zum Werk von, zum Ansatz von Wilber oder?
Ja, im Vergleich dieser beiden Ansätze.
Also ich bin, erzähle ich mal so persönlich, auf Wilber bin ich eigentlich durch Freunde aufmerksam gemacht worden. Und ich habe von Wilber zuerst gelesen, sein Tagebuch, einfach das heißt das. Und das ist eine Mischung aus sehr persönlichen Aufzeichnungen von Ken Wilber und mehr methodischen, systematischen Überlegungen, wie er sich so den geistigen Kosmos erschließt. Und da habe ich so ein Schlüsselerlebnis gehabt, wo Wilber über seine höheren Bewusstseinserfahrungen schreibt und habe gedacht, meine Güte, da ist jemand, der beschreibt aus eigener Erfahrung Dinge, die ich eigentlich aus den Beschreibungen Rudolf Steiners kenne. Und da ist einer, der lebt das heute, der verkörpert das heute eigentlich. Ja? Der weiß, wie das ist mit den Zuständen, Wachen, Träumen, Schlafen, wie man in diesen Zuständen bewusst ist. Dinge, die Steiner genauso beschrieben hat. Und dann habe ich einige seiner Bücher gelesen von Wilber eben und festgestellt, dass es für mein Gefühl eine starke Verwandtschaft gibt zwischen Steiner und Wilber in diesem Versuch, einerseits sehr viele und unterschiedliche Wissens- und Lebensgebiete zu durchleuchten, die zu systematisieren, die zueinander in Beziehung zu setzen und noch viel grundlegender dieses Ansinnen beider, Spiritualität in einer wissenschaftlichen oder sagen wir zumindest methodischen Form zu praktizieren. Da finde ich eine ganz starke Parallele zu den beiden und letzten Endes auch in diesem Universalismus, den beide haben. Also, und dann habe ich eigentlich gedacht, wenn man von Steiner herkommt, von ihm orientiert ist, kann man eigentlich so eine Gestalt, so einen gegenwärtigen geistigen Forscher wie Ken Wilber kann man eigentlich nicht außen vor lassen. Und daraus ist eine ganz fruchtbare Zusammenarbeit geworden, auch mit Menschen hier in Deutschland, die sich jetzt mehr dem Werk Wilbers verpflichtet fühlen, die jetzt Steiner wenig kannten, und da ist viel an fruchtbarem Austausch entstanden.
Gibt es auch in der Praxis Ähnlichkeiten? Wilber hat ja praktische Beispiele genannt, wie man die Bewusstseinsstufen von und diese Meme, die verschiedenen Eigenschaften von Menschen, des politischen Menschen beschreiben. Also wie weit ist das mit der anthroposophischen Lehre in Einklang zu bringen?
Also in den Stufen, die Wilber beschreibt, gibt es große Übereinstimmungen. Da kann man also sehr schöne Parallelen eigentlich zu den Beschreibungen von Steiner und Wilber herstellen. Gerade wenn du jetzt diese Memes ansprichst, ne, da gibt es bei Steiner ja diese Einteilung in verschiedene Bewusstseinsstufen von mehr empfindungshaften, noch darunter mehr instinkthaften Bewusstsein, empfindungshaften Verstandesbewusstsein und dann dieses bewusste Bewusstsein bei Steiner und dann noch höheren Bewusstseinsstufen. Und da hat Wilber unter anderem auch in Bezug auf andere Denker wie Aurobindo oder so ganz grundlegend für Wilber ist ja auch Jean Gebser gewesen. Da gibt es also, ich würde mal sagen, weil diese unterschiedlichen Geister haben eigentlich auf eine gleiche Wirklichkeit geguckt und sie haben sie nur mit anderen Begriffen benannt. Aber da gibt es naturgemäß große Übereinstimmungen. In den Techniken, jetzt der Bewusstseinsentwicklung, sind Steiner und Wilber sehr unterschiedlich. Was einfach dadurch zu erklären ist, glaube ich, dass ja Wilbers eigene Praxis und eigene traditionelle Verwurzelung mehr im asiatischen Buddhismus, also im Buddhismus liegt, den er praktiziert, und Steiner eben aus was anderes entwickelt hat. Ne? Auf jeden Fall, was jetzt nicht mit dem Buddhismus zu tun hat direkt.
Ja, also die Kritik an Wilber ist ja auch eben gerade sein Universalismus, warum er in den Wissenschaften nicht rezipiert wird. Und auch Rudolf Steiner hat zum Beispiel eben Ernst Haeckel ein Vorbild gesehen, der eigentlich Wissenschaftler war, aber sich dann politisch mit dem Monismus, also dieser Ureinheitsidee, beschäftigt hat, die auch in Verbindung zu dem indischen Advaita, diesem Nicht-Dualismus steht, auch da ist ja auch...
Aber bei Haeckel jetzt nicht.
Also doch, bei Haeckel, nee. Ernst Haeckel.
Nee. Nein, das also wäre mir absolut neu, dass Haeckel sich mit dem asiatischen Advaita befasst hätte.
Nee, da ist eine Ähnlichkeit. Also
ach so, okay, ja gut. Weil das... Also ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann. Das hat ja bei Haeckel, ist das ja ein materialistischer Monismus. Vielleicht hat Steiner sowas gesehen. Vielleicht sogar möglich, dass er gesagt hat, Haeckel macht da auf rein materieller Grundlage was Ähnliches, was mir auch vorschwebt. Möglich. Habe ich noch nie so gesehen. Aber wohin, die Frage sollte noch woanders hinziehen, glaube ich.
Genau, inwiefern... ja, dieser Monismus hilfreich ist jetzt in der wissenschaftlichen Arbeit und in der Anerkennung der Arbeit von Steiner in der Gesellschaft und
in der Gegenwart.
Praxis eben.
Ja, nun, das würde ich eher von dem Gegenteil her versuchen aufzuziehen. Wir sehen ja heute überall, wie so ein starker Dualismus uns eigentlich hemmt. Ne? Also ein Geist-Materie-Dualismus ist ja etwas, was hemmt. Und wir sehen auf der anderen Seite, wie heute ganz spannende Versuche auch unternommen werden, diesen Dualismus zu überbrücken, indem zum Beispiel heute von wissenschaftlicher Seite aus Bewusstseinszustände auch empirisch untersucht werden. Es gibt Ansätze, wie man auch die Wirkung von Meditation heute empirisch, also auch auf der neuronalen Ebene versucht nachzuvollziehen, was da eigentlich passiert, was da an Folgen bleibt und so weiter. Und das sind schon so, finde ich, Tendenzen, die hin zu einer Überwindung des Dualismus auch gehen. Ne? Aber den entscheidenden Schritt muss man da noch tun, dass man doch nicht so in so einem einseitigen Kausalismus da befangen bleibt. Also da ist noch, ich glaube, da stehen wir erst ganz am Anfang und da können sicherlich solche Ansätze wie die Anthroposophie oder auch der integrale Ansatz von Wilber sehr hilfreich sein.
Gut, ja, zum Abschluss noch an, oder hast du noch Fragen?
Ja, das Perspektive hier könnten wir ja noch ansprechen. Also Rudolf Steiner feiern wir jetzt im 150. Geburtstag. Würde mich interessieren, worin siehst du den Hauptimpuls von Rudolf Steiner?
Heute.
Zum einen, also aus der Vergangenheit heraus, ja. Und dann eben heute, wo würdest du wo hättest du eine Vision für die anthroposophische Bewegung, wo sie vielleicht auch sich ein bisschen verändern könnte, wo sie stärker aktiv sein sollte oder wo sie vielleicht auch anderes wieder vertiefen sollte?
Ja. Habe ich eine ganz einfache Antwort drauf. Also die große Strahlkraft von Steiner liegt ja, die würde ich so bezeichnen, Steiner hat ganz einfach auf das Gute im Menschen gesetzt. Ganz einfach. Er hat auf das Gute im Menschen gesetzt, ohne zu berechnen, bedingungslos, könnte man in gewisser Weise sagen. All die Dinge, die er in die Welt gesetzt hat, wenn man die sich rein rational ausdenken würde oder rein rational vorher überlegen würde, ob man sowas machen sollte, das würde überhaupt nicht funktionieren. Es hätte niemals funktioniert. Dann hätte es weder Waldorfschulen gegeben, noch diese Art von Medizin, weil vom rein Rationalen gesehen sind diese Dinge ja alle unvernünftig oder können gar nicht funktionieren. Warum sollen Eltern mehr Geld für eine Schule zahlen, wenn sie auch kostenlos eine staatliche haben können? Warum soll man mehr machen für seine Gesundheit, was mit Homöopathie, was mit unsichtbaren Kräften zu tun hat, wo wir doch eine ausgeprägte Schulmedizin haben? Also er hat überall aber darauf gesetzt, dass sich das schon entwickeln wird, wenn man dem Raum geben wird. Also er hat immer eigentlich auf die Zukunft gesetzt und dass sich etwas Gutes im Menschen dafür interessieren wird und davon angezogen fühlen wird. Das ist, glaube ich, ohne dieses bedingungslose Setzen auf das Gute im Menschen, was sich dann entfalten wird, wenn man ihm Raum gibt, hätte es all diese lebensreformerischen Dinge von ihm nicht gegeben. Also das ist, finde ich, so eine Formel für mich, das überhaupt zu erklären. Warum hat sich das jetzt über 100 Jahre schon bewährt? Warum? Das ist ja wirklich ein Bestandteil unserer Gesellschaft geworden, was viele Menschen kennen und in Anspruch genommen haben schon. Und für die Zukunft wünsche ich mir selber, dass sich das viel mehr noch verbindet, dass das nicht so, dass das keine isolierten Dinge bleiben, sondern dass sich das viel mehr verbindet mit anderen Impulsen, die auch auf das Gute setzen im Menschen, die auch diese Bedingungslosigkeit heute haben. Das ist ja auf so vielen Gebieten der Fall, wo Menschen heute aufbrechen, wo sie zum Beispiel auch ihr eigenes Leben anders gestalten wollen, ohne jetzt Rücksicht zu nehmen auf äußeren Erfolg, auf Geld und all solche äußeren Werte, wo Menschen sich für neue Energieformen einsetzen, anders zusammen leben, all sowas meine ich, ja. Und das und nicht zuletzt auch den spirituellen Bereich, dass da Anthroposophen sich stärker vernetzen, öffnen, ihre Erfahrungen einbringen, aber auch von anderen viel mehr lernen, die auch unterwegs sind. Das wäre eine Perspektive für mich. Weil ich da glaube, da könnte noch ein viel stärkerer, gegenseitiger Verstärkungsprozess in dem Ganzen eintreten.
Ja, du gibst auch eine neue Zeitschrift heraus,
richtig,
die heißt Wir, auch ein Vernetzungsprojekt.
Ja, genau. Das Magazin Wir will eigentlich genau diesen Weg gehen, sich nämlich mit anderen Menschen, auch mit anderen Richtungen zu verbinden. Das mache ich mit zwei Kolleginnen, einer Kollegin, einem Kollegen zusammen. Ist jetzt noch ganz so in der Kinderstube sozusagen. Aber da glauben wir, dass wir diesem Aufbruch, der in unserer Zeit ja auch spürbar ist, ein publizistisches Forum geben können.
Ja, Jens, ich danke dir für das Interview. Auch dir, Imo, danke. Es sind sicherlich viele Fragen, die nicht abschließend erörtert werden können, aber ich hoffe, es sind einige interessante Aspekte für unsere Zuhörer dabei gewesen. Und ja, weiter gute Arbeit.
Ja, danke für die Aufmerksamkeit und fürs Interesse und auch alles Gute.